zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Schuller, für die freundliche Begrüßung. Horaz, meine sehr verehrten Damen und Herren, zitiert in einem seiner Briefe das geflügelte Wort: Nicht jedem ist es vergönnt, nach Korinth zu gelangen. Mancher hielt sich zurück aus Angst vor Misserfolg. Das mag er tun, aber nicht wahr, der andere, der ans Ziel kam, hat doch Mannhaftes geleistet. Eine Reise nach Korinth ist also wahrlich nichts für jedermann. Man braucht Mut. Und das gilt wohl auch noch für die Zeit des Paulus. Paulus brauchte Mut, denn Korinth kostete ihm Schweiß und Tränen und Nerven. Und auch sie brauchen Mut, um nach Korinth aufzubrechen. Denn in diesem ersten Vortrag möchte ich mit Ihnen zusammen gerade dies tun: die Stadt besuchen und die Gemeinde dort kennenlernen. Und vielleicht kann Ihnen der Schlusssatz von Horaz jetzt ein Stück Motivation und auch schon ein bisschen Verheißung sein, dann für den Mittwochmittag, für den Abschluss unserer biblischen Tage. Eine Reise nach Korinth ist zwar nichts für jedermann, aber der, der ans Ziel kam, hat doch Mannhaftes geleistet. Ein Wort zur Geschichte Korinths. Im 8. Jahrhundert vor Christus finden wir dort bereits eine dorische Siedlung. Bald erlebt Korinth eine erste große Blütezeit. Im 5. Jahrhundert zählt Korinth schon zu den führenden Handelsstädten. Was etwa die enorme Vasenproduktion, die Bauwerke, die Stadtmauern deutlich machen, aber auch die Ausrichtung der isthmischen Spiele, wofür Korinth bekannt war. Zwischen 350 und 250 vor Christus ist Korinth die bevölkerungsreichste Stadt Griechenlands. Verantwortlich für den raschen wirtschaftlichen Aufstieg der Stadt ist ihre infrastrukturell besonders günstige Lage. Korinth konnte den gesamten Verkehr kontrollieren zu Lande und zu Wasser. Den Landweg zwischen Mittelgriechenland und der Peloponnes und den Seeweg zwischen der Adria und der Ägäis, zwischen Italien und Kleinasien. Schon im 6. Jahrhundert wurde eine eigene Schiffsstraße angelegt. Man stelle sich das einmal vor, der sogenannte Diolkos, eine Schiffsstraße, die an der schmalsten Stelle des Isthmus, der nur 6,3 Kilometer breit ist, also hier Mist, angelegt wurde, um Waren auf dem Landweg von einem Hafen zum anderen Hafen zu transportieren. Ja, sogar ganze Schiffe konnten über Land gezogen werden von einem Hafen zum anderen. Gerade also diese beiden Häfen, Lechaion am Korinthischen und Chenchreai am Saronischen Golf, der eine Hafen 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, der andere Hafen im Osten circa 10 Kilometer Luftlinie. Diese beiden Häfen waren für Korinth die optimale Grundlage. Daraus erwuchsen enorm wirtschaftliche Vorteile. Und noch dazu lag Korinth am Fuß des 575 Meter hohen Felsens Akrokorinth, der zwar als Wohnstätte ungeeignet war, aber hervorragende Verteidigungsmöglichkeiten bot. Und am Fuß dieses Quellmassivs entsprangen auch zahlreiche Quellen, so war das antike Korinth für seinen Wasserreichtum bekannt. Und schließlich war auch die Küstenebene hin zum Korinthischen Golf extrem fruchtbar. Sie merken, die geografischen Gegebenheiten könnten eigentlich für eine Stadt gar nicht besser sein. Einzig die Politik konnte Korinth gefährlich werden, und das wurde sie denn auch. Im Jahre 146 vor Christus zerstören die römischen Truppen des Lucius Mummius Korinth. Nachdem Korinth quasi der letzte Hort war des griechischen Widerstands gegen das übermächtige Rom. Die männlichen Einwohner werden getötet, Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Das Gebiet von Korinth wird zum römischen Eigentum, zum Ager Publicus erklärt. Und für mehr als 100 Jahre versinkt quasi Korinth in der Bedeutungslosigkeit. So ist auch Cicero bei einem seiner Besuche in Korinth mehr noch als die Korinther selbst über den Anblick dieser zerstörten Stadt entsetzt, wenn er schreibt: Und mehr als die Korinther selbst erschütterte mich der plötzliche Anblick von Korinths Trümmern. Das dauernde Bewusstsein ihres Untergangs hatte ihre Seele wie mit einer alten Schwiele umzogen. In seinen letzten Amtstagen, 44 vor Christus, veranlasst nun Cäsar die Neugründung Korinths als römische Kolonie mit dem ja doch bezeichnenden Namen Laus Julia Corinthiensis. Die Stadt sollte also quasi das Lob des julischen Geschlechts verkünden. 27 vor Christus erhebt Augustus Korinth zur Hauptstadt der senatorischen Provinz Achaia, und als oberste Stadtbehörde fungiert der Magistrat und die jährlich gewählten Duoviri, zwei Persönlichkeiten, denen auch noch zwei Ädilen zur Seite gestellt wurden. Kurzum, der abermalige Aufstieg Korinths war geglückt. Dass Korinth also, das Paulus besucht, indem er eine Gemeinde gründet, ist eine aufstrebende Stadt. Korinth präsentiert sich wieder selbstbewusst, geadelt von Rom, wirtschaftlich versorgt durch die beiden Häfen und gesellschaftlich extrem bunt als infrastruktureller Knotenpunkt. Knapp 100 Jahre nach dem Besuch von Paulus in Korinth beschreibt Aelius Aristides die Atmosphäre dieser Stadt Korinth wie folgt: Wenn es wie zwischen Menschen, auch zwischen Städten, gegenseitige Gastfreundschaft gäbe, dann hätte die Stadt diesen Titel und diese Ehre überall. Denn sie empfängt alle Städte bei sich und entlässt sie wieder aus sich und ist die gemeinsame Zuflucht aller, wie ein Weg und Durchgang aller Menschen, wohin einer auch reisen will. Mit Reichtum und einer Menge Güter, so viel nur möglich, da sie überhäufen das allseits umgebende Land oder das allseits umgebende Meer. Sie wohnt ja inmitten der Güter und ist ringsum umspült wie ein Lastschiff von Gütern. Brechen wir im zweiten Schritt zu einem kleinen Spaziergang durch diese Stadt Korinth auf. Zur Zeit des Paulus ist Korinth eine römische Stadt. Die offizielle Amtssprache ist Latein, auch wenn auf den Straßen in der Bevölkerung größtenteils Griechisch gesprochen wird. Das Straßensystem ist nach typisch römischem Muster aufgebaut, nach Art eines Rasterplans. 29 Hauptstraßen teilen die vier ungefähr gleich großen Stadtbezirke in 29 Häuserblocks, die Insulae. Zur Zeit des Paulus dürfte Korinth etwa 80.000 Einwohner gehabt haben. Und wenn man nun vom Hafen im Norden, Lechaion, herkommend von Nord nach Süd über die Lechaionstraße in südlicher Richtung, also die Stadt, betritt, kommt man durch eine mächtige Toranlage zunächst rechter Hand an den Nordmarkt, der etwa 60 auf 40 Meter misst und rund, stellen Sie sich das einmal vor, 50 Handelsräume umfasst. Das Forum selbst, das wir nun betreten, erstreckt sich auf 165 mal 65 Meter. An der Nordostseite finden wir den prunkvollen Peirenebrunnen und die Basilika für die kaiserliche Familie. In weiter südlicher Richtung finden wir das größte öffentliche Gebäude Griechenlands, die zweistöckige, 164 Meter lange, 25 Meter breite Südstoa, die mit ihren mehr als 100 dorischen und ionischen Säulen einen enorm imposanten Eindruck gemacht haben muss. Und hier in der Südstoa befinden sich auch die Büros des Agonothetes, also desjenigen, der die isthmischen Spiele organisiert. Der Statthalter der Provinz hat hier seinen Amtssitz. Das Rathaus ist dort untergebracht und auch das Büro jener Duoviri. Und davor, vor dieser Südstoa, finden Sie nochmals 17 kleinere Läden für das Bankwesen und den Handel. Hier finden wir unmittelbar davor auch eine monumentale Rednerbühne, Bema, lateinisch Rostrum, die uns aus der Apostelgeschichte bekannt ist, denn nach Apostelgeschichte 18 soll just hier die Verhörung des Paulus vor dem Statthalter Gallio stattgefunden haben. Auf der Westseite finden wir dann nochmals 6 kleinere Tempel, die stellvertretend ans Forum angrenzend für viele weitere Tempel und Kulte des antiken Korinths stehen. Man könnte noch weitere nennen, etwa östlich einen Tempel des Poseidon, weiter südlich einen Tempel für Demeter und Kore, auf dem Felsen Akrokorinth eine Kultstätte für Aphrodite. Sie sehen, so römisch die Stadt war, griechische Kultstätten wurden reaktiviert. Würden wir noch weiter ins Detail gehen, wäre noch das Asklepios-Heiligtum zu nennen. Auch ägyptische Kulte wurden zugelassen und ebenso auch das Kaisergeschlecht beginnend kultisch geehrt. Als doppelte Hafenstadt mit 2 Häfen ist Korinth ein Schmelztiegel der verschiedenen Kulte und auch der verschiedenen Kulturen. Die Handels- und Wirtschaftsmetropole Korinth zog enorm viele Zuwanderer an Land. Entsprechend gemischt müssen Sie sich die Bevölkerung vorstellen. Wir haben Menschen aus den östlichen Reichsteilen, die nach Korinth kommen, die noch ansässige griechische Stammbevölkerung, aber auch Angehörige des Militärs, der handeltreibenden Klasse, verschiedene Gruppen, die die Bevölkerung von Korinth prägen und charakterisieren. Auch eine jüdische Gemeinde findet sich in Korinth. Philo nennt Korinth einmal eine Kolonie von Jerusalem. Als Hafenstadt, auch das gehört zu Korinth, stand die Stadt nicht in einem besonders guten moralischen Ruf. Strabon nennt als wichtigste Einnahmequellen der Stadt 3 Dinge, nämlich den Handel, verständlich, die isthmischen Spiele und die Hetären, also sozial angesehenere Prostituierte. Korinth war für sein Dirnenwesen bekannt, vom Dirnenwesen geprägt, das St. Pauli der Antike, wird es in der Literatur immer wieder genannt. Man kann das auch noch an Begriffen deutlich machen, wenn etwa die Römer den Verkehr mit Dirnen bezeichnenderweise nennen, entweder Perkrekari oder Konkrekare, aufs Griechentum ausgerichtet, aber seit Aristophanes meinte, das von Korinth abgeleitete Verb Korinthiazestai schlichtweg Unzucht treiben oder Huren. Der Name der Stadt Pate für eine wenig schmeichelhafte Aktion. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass Paulus jenen düsteren Passus im 1. Kapitel des Römerbriefs über die Wollust und das Sittenverderbnis just in Korinth schreibt. Die Zeilen klingen also wie geschrieben bei offenem Fenster, wie eine Momentaufnahme aus der Hafenmeile von Korinth. So aufstrebend und reich also Korinth auf der einen Seite war, ein Großteil der Bevölkerung lebte doch in Armut und Mangel. Viele waren aufgrund des im Winter ja ruhenden Schiffsverkehrs Saisonarbeiter oder billige Tagelöhner. Der griechische Rhetor Alkiphron im 2. Jahrhundert, er überzeichnet womöglich, wenn er einen Passus über Korinth in sein Werk schaltet, er sinnt darüber nach, ob es für ihn in Frage käme, sich in Korinth niederzulassen, eine Ferienwohnung zu gönnen, und er muss das verneinen, denn die sozialen Missstände, die soziale Situation der Stadt schreckt ihn extrem ab. Ein Ort, sagt er, an dem Jünglinge schmutzige Brotreste aufsammeln, Nussschalen auskratzen, Granatäpfelschalen abschaben müssen, um nicht zu verhungern. So eine Stadt soll nie und nimmer seine Heimat werden. Beenden wir hier unseren Streifzug durch die Stadt Korinth und heften wir uns noch an die Versen von Paulus, der Korinth besucht und dort eine christliche Gemeinde gründet. Korinth als Stadt passt wunderbar zur Missionsstrategie von Paulus. Paulus kann quasi den Multiplikationseffekt der Stadt Korinth nutzen, die Stadt also als Brückenkopf nehmen, die ins Umland ausstrahlt, als Keimzelle, die weitere Niederlassungen und Siedlungen als Ableger gründen kann. Paulus tut sich in Korinth wohl auch leichter, also im weniger traditionsbewussten, gesellschaftlich, kulturell sehr heterogenen Korinth als etwa in Athen, im Zentrum des griechischen Geistes, wo es ihm ja nicht gelungen war, eine Gemeinde zu gründen. Paulus kommt auf seiner zweiten Missionsreise nach Korinth. Das dürfte wohl im Jahr 50 gewesen sein. Es gibt zwei große Datierungsanhaltspunkte für diese Zuordnung auf das Jahr 50. Zum einen das Claudius-Edikt, also die Ausweisung von Aquila und Priscilla aus Rom, und die Gallio-Inschrift, mit der sich einerseits die Amtszeit von Gallio, aber dann auch die Vorladung des Paulus vor den Statthalter Gallio eingrenzen lässt. Paulus wohnt und arbeitet zunächst in Korinth bei einem jüdischen Ehepaar, Aquila und Priscilla. Er besucht am Sabbat die Synagoge und nutzt also quasi die Infrastruktur der Synagoge für die Verkündigung des Christusglaubens. Als ihm Silas und Timotheus dann Unterstützung von den mazedonischen Christen bringen, ist er finanziell unabhängig und frei genug und kann sich also stärker noch auf die Verkündigung, auf die Mission konzentrieren, ohne eben als Zeltmacher in seinem Handwerksberuf arbeiten zu müssen. Und Paulus hat Erfolg. Der Synagogenvorsteher Crispus wendet sich zusammen mit seinem ganzen Haus dem Christusglauben zu. Auch ein Gottesfürchtiger, Titius Justus, wird Christ. Paulus zieht sogar in sein Haus ein. Einzig die Beziehung zur Synagoge scheint zunehmend belastet. Nach Apostelgeschichte 18,12 bringen einige Juden Paulus vor den Richterstuhl eben des Gallio. Gallio, der den Streit, der hier angezettelt wurde, aber als innerjüdisches Gezänk abtut, das ihn quasi nicht betrifft. An der Mobilität des Paulus in Korinth, an den verschiedenen Häusern und Wohnungen, zeigt sich, das Christentum, die Gemeinde in Korinth, formierte, entwickelte und lebte wohl in sogenannten Hauskirchen. Es war darum also als Hauskirche das Christentum auch fest in der Lebenswelt verankert, eingebunden. Als Hauskirche waren der Gruppengröße aber räumlich Grenzen gesetzt. Wenn Sie so die antiken Häuser betrachten, kaum mehr als 25 Personen dürften zu einer Hauskirche gehört haben. Schließlich entwickelt sich auch in Chenchreiai, also im Osten, in der Hafenstadt, eine Hauskirche, das wissen wir von Römer 16 her, wo ja Phöbe, die Dienerin dieser Hauskirche, erwähnt wird. Es dürften sich also mehrere häusliche Zentren gebildet haben, um namhafte Personen, die Verantwortung tragen, die also mit bestimmten Diensten in solchen Hauskirchen auch betraut waren, zu nennen wäre Gaius, Stephanas, Titius Justus, Crispus. Womöglich war die Existenz von verschiedenen Hauskirchen auch der Grund für beklagenswerte Gruppenbildungen, Spaltungen und Spannungen, von denen ja Paulus in 1 Korinther 1, 10 bis 12 spricht, wie wir gerade gehört haben. Einer hält zu Paulus, einer zu Apollos, einer zu Kephas, einer zu Christus. Von der sozialen Schichtung dieser Gemeinde in Korinth haben wir wohl an einen Querschnitt der antiken Stadtbevölkerung zu denken. Paulus aber rekurriert auch insbesondere auf die einfache Herkunft des großen Teils der Christen in Korinth, wenn er schreibt: Denn seht eure Berufung, Brüder, das ist nicht viele Weise in den Augen der Welt, nicht viele Mächtige, nicht viele Hochgeborene gibt. Die Mehrheit der Gemeinde dürfte also zur Unterschicht gehört haben, aber es gab wohl auch einen kleinen Teil, wenige reiche Gemeindemitglieder, die Häuser besaßen oder Häuser angemietet hatten. Wenn Sie an den Synagogenvorsteher denken, Synagogenvorsteher waren in der Regel reiche Leute und auch bekannt etwa für Stiftungen, die sie spendeten, die sie schufen. Besonders interessant als ein etwas prominenteres Mitglied womöglich der korinthischen Gemeinde ist jener Erastus, den Paulus in Römer 16, 23 erwähnt. Es grüßt euch, Erastus, der Verwalter der Stadt. Und dabei kann diese Bezeichnung Oikonomos einen kleinen Finanzbeamten meinen, aber eben auch den Inhaber eines höheren städtischen Amtes bezeichnen. Groß war die Aufregung, als 1929 eine als Pflasterstein verwendete Inschrift gefunden wurde mit der Aufschrift, also auf diesem Pflasterstein: Erastus ließ von seinem Geld das Straßenpflaster legen aus Anlass seiner Wahl zum Ädil. Also einen felsenfesten Beweis gibt es nicht, aber möglich wäre es doch, dass jener Erastus schon einflussreich war zur Zeit des Besuchs von Paulus und womöglich sogar noch zum Ädil aufstieg, insofern also ein wichtiger, prominenter, finanzstarker Patron für die junge Christengemeinde wurde. In jedem Fall haben wir mit einer mehrheitlich sich aus Heidenchristen zusammensetzenden Gemeinde zu rechnen. Das kann an einzelnen Indizien oder Hinweisen im Brief deutlich gemacht werden, wenn Sie etwa an Ausführungen denken zum Prozessieren vor heidnischen Gerichten, die Frage des Götzenopferfleisches nach Ehe, nach Sitte. Das weist eher auf einen heidenchristlichen Hintergrund, eine Hörerschaft hin. Paulus bleibt anderthalb Jahre in Korinth, sein Gründungsbesuch. Er zieht dann weiter, zusammen mit Aquila und Priscilla. Und zwischen 53, wohl eher gegen 55 hin, schreibt Paulus von Ephesus aus dann den ersten Korintherbrief, jenes Dokument, das also Gegenstand unserer Arbeit in diesen biblischen Tagen sein soll. Er schreibt diesen ersten Korintherbrief, nachdem ihn mündliche Informationen aus Korinth von Leuten der Chloe erreicht haben, aber auch schriftliche Anfragen. Und Paulus hat viel zu klären: die Frage nach der Auferstehung der Toten, soziale Missstände beim Herrnmahl, ungeheuerliche Vorfälle von Unzucht in der Gemeinde, aber auch theologisch grundlegende Dinge beschäftigen Paulus in seinem Brief angesichts der fehlenden Einheit, angesichts von liturgischen Auffälligkeiten etc. Und so hoffen wir, dass wir Ihnen einen so kurzweiligen wie inhaltsreichen, einen biblisch inspirierenden, exegetisch versierten und auch spirituell gehaltvollen Beginn in der Heiligen Woche ermöglichen. Wie schrieb Horaz: wer bis zum Ende kommt, der hat Mannhaftes geleistet. Vielen herzlichen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.